Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich endlich nach Nürnberg geschafft habe und nach Tübingen. Ja, ich bin erstmal total glücklich, jetzt hier zu sein. Wie gesagt, am Freitag bin ich noch in Stuttgart und am Samstag dann auf dem Rap Festival. Gut, fange ich einfach mal an. Also ich werde so kurze Absätze daraus vorlesen und zwischendurch mache ich so ein, zwei kleine Übungen, dass auch nicht nur ich die ganze Zeit rede, sondern dass ihr auch so ein bisschen mehr interagiert. So, das ist ein bisschen so der Ablauf, was ich so vorhabe. Als allererstes nochmal, wie ist es zu dem Buch gekommen? Also an diesem Buch habe ich 6 Jahre geschrieben und letztendlich meine Motivation, das zu machen, ist erstmal als allererstes bedingt auch durch meine eigenen Krisen, die ich irgendwie im politischen Aktivismus erlebt habe, irgendwie, dass ich auch, sagen wir mal, viele Jahre mich so an die Grenze immer weiter angetrieben habe. Ich sag mal, persönlichen, ja, da meine eigenen Grenzen nicht so respektiert habe und dass ich da auf der Suche war, wie kann ich das eigentlich anders machen? Das war eine wichtige Motivation für mich. Also wie kann ich irgendwie besser Politik machen, dass ich das, ja, dass es mir auch gut tut. Gleichzeitig habe ich einfach auch gesehen, dass Aktivismus häufig nur von einer gewissen Generation gemacht wird und gewisse andere Generationen oder Menschen, die älter werden oder andere Sachen, leider weniger in Bewegung oder so stark vertreten sind. Und mir ist es wichtig, irgendwie, wie kann man eigentlich eine Bewegung aufbauen, die ausgeglichener ist und diverser und wo verschiedene Generationen voneinander lernen. Das war eine Motivation von mir. Ja, und letztendlich auch, was macht eigentlich Bewegung erfolgreich? Also ich habe halt jetzt ja, gut über 20 Jahre in verschiedenen sozialen Bewegungen bin ich aktiv. Letzten Jahre halt schwerpunktmäßig Klimagerechtigkeitsbewegung im Rheinland, aber früher, ich habe 10 Jahre ein autonomes Zentrum mit aufgebaut und dann in der Selbstverwaltung einfach auch viel gemacht und auch antirassistische Kämpfe war ich in verschiedenen Sachen involviert. Und mir ist es halt, die Frage stellt sich für mich, was macht eigentlich Bewegung erfolgreich? Und diese verschiedenen Sachen zusammen waren halt so die Motivation, dieses Buch zu schreiben, mit irgendwie, dass halt Bewegungen irgendwie eine schnellere Lernkurve irgendwie haben, um Herausforderungen besser gewappnet zu sein. Ja, okay. Dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an zu lesen. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass es, wie geht das so akustisch, wenn ich so rede? Haut das hin? Ja? Das ist doch schön. Okay. Eine neue Art Aktivismus. Nachhaltiger Aktivismus ist in dieser Konzeption eine neue Art von Aktivismus mit dem Ziel, tiefgreifenden sozialen Wandel und persönliche Emanzipation durch ein langfristiges Engagement zu ermöglichen. Zentrale Begriffe für nachhaltigen Aktivismus sind Transformation und Befreiung. Diese neue Art des Aktivismus bezieht sich unter anderem auch auf die Systematisierung der Methoden zur individuellen und kollektiven Stärkung der Widerstandskraft und ihre gegenseitige Bezugnahme. Ausgehend von einer säkularen Linken sind es auch die transformativen Praxen, die den nachhaltigen Aktivismus zu einer neuen Art von Aktivismus machen, von denen ein großes Entwicklungspotenzial ausgeht. Zuvor haben sich auch Aktivistinnen schon privat mit Yoga, Achtsamkeitstechniken und so weiter zur individuellen Widerstandskraftstärkung auseinandergesetzt. Aber es fehlte oft die Herrschafts- und Machtanalyse oder die Einbettung in größere befreiende politische Prozesse. Die neue Qualität in der jüngeren und jüngsten Bewegungsgeschichte ist, dass das Praktizieren von Body-Mind-Praktiken in Bewegung für befreiende Makroveränderungen eingebettet wird. Dafür steht unter anderem Transformative Social Change. Das ist ein Konzept aus den USA. So auf der People's Movement Assembly des US-Sozialforums 2010. Wir erkennen an, dass wir als Akteurin von Veränderung ebenfalls tief von Unterdrückungsverhältnissen beeinflusst sind und ein tiefes und beständiges Engagement brauchen, um den revolutionären Wandel, den wir wollen, auch zu verkörpern. Revolutionäre systemische Veränderung ist in unserem Inneren, in unseren Beziehungen und im Äußeren notwendig. Das Verhältnis von Transformative Social Change und nachhaltigem Aktivismus könnte mit denen von Geschwistern gleichgesetzt werden, die viele ähnliche Ziele besitzen. Dabei ist das Konzept des nachhaltigen Aktivismus im Gegensatz zu Transformative Social Change ein breiteres Framework bzw. ein konzeptioneller Rahmen, in dessen Kern sich transformative Praktiken befinden. Nachhaltiger Aktivismus besteht aus praktischen Strategien zur Stärkung von Individuen, Gruppen und Bewegungen und bezieht sein Wissen aus der Resilienzforschung, der Befreiungspsychologie, Neurowissenschaften und der Bewegungsforschung sowie den praktischen Erfahrungen der Aktivistin aus den verschiedenen Zusammenhängen. Nachhaltiger Aktivismus als Analyse- und Konzeptionsform besitzt jedoch nicht nur neue Elemente wie transformative Praxen, sondern beinhaltet auch konservative Elemente im Sinne von bewahrenden Qualitäten, indem es traditionelle linke Strategien, wie zum Beispiel Antirepressionsarbeit, einschätzt. Das habe ich vergessen zu sagen. Also inhaltlich basiert das Buch einerseits auf meinen politischen Erfahrungen und andererseits habe ich versucht, alles Mögliche systematisch zu lesen, was es so dazu im englischsprachigen Bereich gibt, weil da der Kurs da auf jeden Fall weiter ist und auch ja, es einfach da mehr Publikationen zu gibt. Und meine Idee war quasi, so eine Synthese zu machen. Einerseits viel, was derzeit deutschsprachig noch nicht zur Verfügung steht, einfach mal so zugänglich zu machen. Und das habe ich dann sozusagen mit meinen eigenen Erfahrungen kombiniert. Und daraus ist sozusagen dieses Konzept nachhaltiger Aktivismus so entstanden. Und das sind so verschiedene Einflüsse des Konzepts. Ganz am Anfang, da steht spirituelle Tradition. Ich habe mir das Phänomen an sich global angeguckt, also jetzt nicht nur im deutschsprachigen Bereich, sondern wenn man zum Beispiel in Lateinamerika sich das anguckt, da ist die Befreiungstheologie ein wichtiger Einfluss in sozialen Bewegungen oder generell im Kampf gegen Kolonialismus, verschiedenste indigene Traditionen, die halt irgendwie ja, aus ihrer Spiritualität Kraft bekommen, um Widerstand zu leisten. In Südostasien gibt es engagierten Buddhismus, zum Beispiel, die auch in verschiedenen sozialen Bewegungen involviert sind. Das sind ein Teil der Strömung. Dann der wissenschaftliche Bereich, Resilienzforschung und Psychologie. Da gab es in den letzten 10, 20 Jahren ziemlich viele Publikationen, wo das immer mehr auch so wissenschaftliche so systematisiert wurde. Auch das Wissen über Trauma hat viel mehr zugenommen. Neuro- und Kognitionswissenschaften. Und die dritte Säule oder der dritte Bereich von Einflüssen im nachhaltigen Aktivismus ist die Geschichte und Praxis sozialer Bewegung. Also das ist auch sehr vielfältig. Einerseits so klassische Sachen wie Antirepressionsarbeit oder strategisch-politisches Handeln, aber auch alternative Pädagogikkonzepte wie zum Beispiel Popular Education, Geschichte von unten, die Geschichtsschreibung von uns als soziale Bewegung, dass wir das selbst in die Hand nehmen oder Philosophien und Utopien. Das sind Einflüsse für das Konzept. Und für das Konzept an sich ist mir wichtig, dass so verschiedene Säulen zusammenkommen. Und ich werde kurze Texte aus allen drei Säulen vorlesen. Und die erste Säule ist Reflexion über soziale Veränderung und Strategie. Wie stellen wir uns das eigentlich mit der sozialen Veränderung vor? Und was ist eigentlich unsere Strategie dabei? Das ist ein ganz wichtiger, das ist die erste Säule. Individuelle Resilienzstrategien. Resilienz ist so ein Modewort, kann man salopp gesagt mit Widerstandskraft übersetzen. Das Konzept an sich ist noch ein bisschen vielschichtiger, wird in diesem Buch auch von verschiedenen Seiten ein bisschen diskutiert. Individuelle Resilienzstrategien, da geht es darum, was kann ich für mich individuell machen? Und kollektive Strategien, Resilienzstrategien, da gucke ich, was kann man eigentlich auf der Ebene der Gruppe machen, auf dem Level von sozialen Bewegungen an sich, mit Bewegungsstrategien oder auch gesamtgesellschaftlich. Und ich spreche von nachhaltigem Aktivismus jetzt, das ist jetzt so eine Definition von mir, andere Leute können das vielleicht anders sehen. Mir ist es wichtig, dass diese verschiedenen Säulen sozusagen zusammenkommen. Also, dass Strategie dabei ist, dass ich das auch gucke, was ist jetzt sozusagen internalisiert oder bei mir drin, wo kann ich da ansetzen und gleichzeitig aber nicht nur individualisiert das betrachte, sondern auch gucke, wo kann ich da kollektiv einen Dreh dran kriegen. Das ist für mich so, und wenn das zusammenkommt, dann würde ich sagen, dann ist das nachhaltiger Aktivismus für mich. Ja, und als erstes lese ich mal was von der ersten Säule vor. Ja. Die erste Säule. Reflexion zu sozialer Veränderung und strategisches Handeln. Um erfolgreich ein Ziel verfolgen zu können, ist es wichtig, Klarheit darüber zu haben und die Grundannahmen für dessen Erreichen zu klären. Das Ziel des nachhaltigen Aktivismus ist die soziale Veränderung, die die Gerechtigkeit auf ihrer Seite hat und Machtverhältnisse und Privilegien kritisch reflektiert. Dies bedeutet innere und äußere, ökologische und soziale Veränderung, um individueller wie kollektiver Befreiung Stück für Stück näher zu kommen. Befreiung ist ein Prozess, kein Ankommen, sondern ein Aufbruch. Es geht nicht nur um eine Bewusstseinsveränderung, sondern um eine Verhaltensveränderung der Menschen und um das Verschieben der Machtverhältnisse hin zur Basis. Verkürzte Vorstellungen von sozialer Veränderung sind eine Quelle von Resignation und Enttäuschung. Strategisches, politisches Handeln ist eine Grundlage für nachhaltigen Aktivismus. Es gibt einen politischen Aktivismus, der sich mehr durch Aktionismus, Feuerwehrpolitik und einen krisenbasierten Organisationsansatz auszeichnet. Doch Aktivismus, der nur reaktiv bleibt und keine eigene Agenda und Ziele formuliert, läuft Gefahr, langfristig auszutrocknen. Nachhaltiger Aktivismus braucht Reflexion, strukturelles Denken und strategisches kollektives Handeln. Nachhaltiger Aktivismus erweitert klassische Resilienzkonzeptionen um die Erfahrung über die Bedingungen und Methoden, die bei sozialer Veränderung relevant sind. Die Reflexionen über dieses Erfahrungswissen sind aus der Sicht des nachhaltigen Aktivismus elementar wichtig, da sie uns helfen, erstens, politisch erfolgreicher zu sein, zweitens, politische Arbeit als sinnvoll zu erleben, drittens, radikal inklusiver zu sein und mehr Menschen Zugänge zu sozialen Bewegungen zu ermöglichen und sie dahingehend zu verändern und viertens, die Gefahr eines Burnouts wesentlich zu verringern. Die Erfahrung und Reflexion zu sozialer Veränderung lassen sich in zwei große Bereiche unterteilen. Erstens, die innere politische Veränderung und zweitens, die äußere gesellschaftliche Veränderung. Innere persönliche Veränderung ist kein Widerspruch zum kollektiven politischen Handeln, sondern ist ihm vorgelagert. Hier findest du wichtige Kraftquellen und die Klarheit über deine Positionen, Privilegien und Prägung, die für gelungene und emanzipatorische Kooperationen eine wichtige Grundlage sind. Du musst dich selbst gut kennen, um gut mit anderen zusammenzuarbeiten, die sich von dir unterscheiden. Bei der Reflexion über die äußeren gesellschaftlichen Veränderungen geht es um strukturelles Denken mit dem Ziel eines systemischen Wandels. Durch strategisches kollektives Handeln in Form von Kampagnen und Bewegungsstrategien können wir diesem Wandel Stück für Stück näher kommen. Okay, ich habe das jetzt nochmal so gesplittet. Die Reflexion über soziale Veränderung, und da habe ich einmal das in die innere persönliche Veränderung und dann die äußere gesellschaftliche Veränderung so aufgeteilt. Und da will ich einmal nochmal kurz einen Absatz lesen zur inneren politischen Veränderung. Genau. Und da geht es um Emotionen im politischen Aktivismus. Emotionale Grundlagen für politischen Aktivismus. Emotionen spielen in unserem Leben als Aktivistin wie auch für soziale Bewegungen eine zentrale Rolle. Und doch findet selten ein achtsamer und bewusster Umgang mit ihnen statt. Noch wird ihnen gebührend Aufmerksamkeit geschenkt. Warum ist es so? Der Körper-Geist-Dualismus und die Herrschaft über die Natur. Im Sinne der Herrschaft des Geistes über die Materie, die philosophisch auf René Descartes und die Mechanisten zurückgeht, ist auch die Abwertung von Gefühlen tief in linken Kulturen verankert. Es ist die Anwendung des linearen Denkens als Herrschaftsmechanismus auf lebendige Systeme wie menschliche Individuen, Gruppen, Gesellschaften, Tiere und Ökosysteme bis hin zu unserer Erde, die sowohl gesellschaftlich als auch ökologisch eine Verwüstungsspur auf dem Planeten hinterlassen hat. Dieses Herrschaftsverhältnis über die Natur, welches sich im ersten Schritt in der Herrschaft über den Körper bzw. die Entfremdung von unserer Körperlichkeit ausdrückt, setzt sich fort durch die patriarchale Abwertung von Emotionen. Gefühle sind körperlich und Ausdruck von unserem tierischen Erbe, bzw. dessen, dass wir als Menschen auch Tiere sind. Für die Domestizierung des Menschen in der modernen industriellen Massengesellschaft durch Schule, Militär und Lohnarbeit spielte geschichtlich gesehen die Unterdrückung von Impulsen und Emotionen durch die Abrichtung des Körpers eine wichtige Rolle. Diese körperliche Entfremdung ist die Grundlage, die überwunden werden muss, um unsere Gefühle wieder besser wahrnehmen zu können und Zugang zu unserer emotionalen Intelligenz in Gestalt von Intuition und Instinkt zu bekommen. Eines der großen Hindernisse im 21. Jahrhundert zur Überwindung unserer körperlichen Entfremdung ist dabei unser Disembodied Lifestyle, bei dem die direkte Erfahrung des Lebens immer weiter durch eine Welt von Symbolen, Ideologien, virtuellen Realitäten, unreflektierten Materialismus und Informationsflut verdrängt und überlagert wird. Achtsame Aneignung unserer Körperlichkeit und den damit verbundenen Emotionen. Gefühle sind körperlich. Dies bedeutet, dass wir sie uns nicht wegwünschen können. Gefühle sind unsere Freundin, weil sie uns helfen, zu überleben. Deshalb sollten wir sie nicht verdrängen. Wenn sie stecken bleiben oder kaputt gehen, müssen wir sie wieder in Ordnung bringen, anstatt sie zu ignorieren. Das Einzige, wovor wir Angst haben sollten, ist die Angst vor Gefühlen. Wie Flüsse sind Gefühle am gefährlichsten, wenn sie gestaut oder unangemessen kanalisiert werden. Wie Flüsse werden sie so oder so fließen und sie werden unberechenbar destruktiv, wenn es ihnen nicht möglich ist, ihren natürlichen Weg zu nehmen. So die linke Therapeutin Patrice Jones. Wege, um einen besseren Zugang zu unseren Gefühlen zu bekommen, sind zum Beispiel Achtsamkeitsmeditation bzw. Meditation allgemein, die unseren Achtsamkeitsmuskel stärken. Oder verschiedene Arten von ganzheitlicher Körperarbeit, sei es Yoga, Tai Chi oder Kampfkünste. Kollektiver Umgang mit Gefühlen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der achtsamen Aneignung unserer Gefühle ist die soziale Dimension. Gefühle sind sozial, das heißt, sie entwickeln sich im Kontext von Beziehungen. Fühlen wie auch Heilung sind transpersonale Ereignisse. Das bedeutet, dass verletzte Gefühle nicht in Isolation in Ordnung gebracht werden können. Danach gehe ich auf, das heißt, ich nenne es, oder intelligente Emotionsregulation ein. Also es geht darum, dass man einerseits Gefühle bewusst wahrnimmt und sie integriert. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt seinen Kopf oder seine kritische Vernunft jetzt ad acta legt, sondern es geht darum, eine Balance zwischen den verschiedenen Ebenen so zu kommen. Und dann gehe ich eben auf die verschiedenen Dimensionen ein, also klassische linke Emotionen, Wut zum Beispiel, welche Rolle spielt Wut im Aktivismus, aber dann aber auch so Scham oder andere Sachen irgendwie, dass man halt die verschiedenen Gefühlsdimensionen so durchgeht und guckt, wie beeinflusst das eigentlich den Aktivismus und positiv wie negativ. Okay, das ist sozusagen diese innere gesellschaftliche Veränderung, dass halt sozusagen auch mit Emotionen, also dass das auch eine politische Dimension hat. Und als nächstes habe ich mir überlegt, lese ich jetzt nicht einen Absatz vor zu der äußeren gesellschaftlichen Veränderung, sondern da seid ihr quasi dran. Es geht letztendlich ja darum, was ist eigentlich, also wie stellen wir uns eigentlich gesellschaftliche Veränderung vor? Und es gibt im Englischen so einen Begriff, das heißt Theory of Change. Also was ist eigentlich eure Veränderungstheorie im Kopf? Wie stellt ihr euch eigentlich gesellschaftliche Veränderung vor? Und darüber unterhält man sich oftmals viel zu wenig. Man ist teilweise mit Leuten in derselben politischen Gruppe, arbeitet mit denen seit Jahren zusammen, aber manchmal unterhält man sich eigentlich gar nicht darüber, wie stellst du dir das eigentlich vor, sondern das sind immer so Annahmen. Und anstatt jetzt mal nur so mal anzunehmen, dass wir alle dasselbe wollen, oder ist es jetzt die Einladung, sozusagen ins Gespräch zu kommen? Und dazu würde ich jetzt eine Übung machen, die funktioniert wie folgt. Ihr setzt euch zu zweit zusammen und eine Person erzählt einfach, wie stelle ich mir eigentlich gesellschaftliche Veränderung vor in meinem Kopf? So, was ist meine persönliche Theorie der Veränderung? Wie könnte das klappen nach meinen Vorstellungen? Und die andere Person übt Zuhören. Also Zuhören ist jetzt auch nicht so eine Kernkompetenz der Linken. Und das kann man auch einfach mal, sage ich mal, einfach kultivieren, üben. Und es geht einfach darum, der Person einfach nicht in eine Diskussion gleich zu verfallen oder aha, sehe ich genauso und so weiter oder so fort, sondern einfach, dass man halt einfach wertschätzend zuhört, der Person die Aufmerksamkeit schenkt und die andere Person hat die volle Aufmerksamkeit und kann einfach mal, in diesem Fall 7 Minuten, einfach mal sagen, wie stelle ich mir das persönlich mit der Veränderung vor. Und danach machen wir dann einfach einen Wechsel, dann bekommt die andere Person diese Aufmerksamkeit und dann kann die andere Person, ja, zuhören und dann wird das gewechselt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir da doch einfach mal mit an. Setzt euch da einfach mal irgendwie so zu zweit irgendwie so zusammen. Genau. Und ich sag dann sozusagen, wann die Zeit vorbei ist. Also, nochmal zusammengefasst. Wie stellt ihr euch persönlich die gesellschaftliche Veränderung vor? Was ist eure persönliche Veränderung? Ja, das ist sozusagen eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass wir uns darüber vergewissern, wie stellen wir uns das eigentlich mit der sozialen Veränderung vor. Und das ist erstmal total praktisch, das mit unseren Freundinnen und Genossinnen zusammen einfach mal zu machen. Und das Ganze entwickelt sich eigentlich auch weiter. Also wenn wir, das ist, auf Englisch heißt das Action Learning Cycle. Es geht letztendlich darum, dass das, was wir politisch machen, dass wir überlegen, wie machen wir das eigentlich? Also unsere eigene politische Praxis gemeinsam reflektieren. Wie haben die Aktionen gelaufen? Haben wir unsere Ziele erreicht? Irgendwie, was können wir besser machen? Und das verändert aber auch wieder unsere Theorie oder unsere Vorstellung davon, wie Veränderung passieren kann. Und dadurch haben wir halt einfach die Möglichkeit, unsere nächsten Aktionen halt besser, erfolgreicher zu gestalten. Und ohne diese Ebene sozusagen gibt es eigentlich keinen nachhaltigen Aktivismus. Also ohne, dass wir irgendwie darüber nachdenken, wie machen wir das jetzt eigentlich und auch, dass man das in kurz oder also auch in regelmäßigen Abständen macht. Okay, Das ist die erste Säule des nachhaltigen Aktivismus, also Reflexion über soziale Veränderung und Strategie. In dem Buch stehen auch noch verschiedenste andere so strategische Werkzeuge, die man irgendwie benutzen kann. Und so weiter gehe ich jetzt nicht in die Tiefe drauf ein, sondern einfach nur, das ist ein Teilaspekt. Und die zweite Säule des nachhaltigen Aktivismus sind die individuellen Resilienzstrategien. Also was können wir eigentlich für uns persönlich tun? Und da habe ich so eine Grafik entwickelt. Das ist ungefähr das ganze Kapitel in einer Grafik zusammengefasst. Und das erkläre ich jetzt einfach ein bisschen. Genau. Beziehungsweise, ich lese jetzt erstmal was vor. Genau. Der individuelle Resilienzbildungsprozess des nachhaltigen Aktivismus. Die Prozesse Raum für Bewusstsein schaffen, Reflexion, Fokus und Balance sind Teil eines intuitiven Lernzyklus, dessen Ziel in der Stärkung der individuellen Widerstandskraft liegt. Sie beinhaltet die Klärung von fundamentalen Fragen der Selbstregulierung nach Howard Gardner, wonach effektive Führung der eigenen Person, Selbststeuerung bzw. ein selbstbestimmtes Leben die Klärung von drei fundamentalen Fragen erfordert. Wer bin ich? Was will ich? Und wie erreiche ich gut meine Ziele? Das Konzept der Selbststeuerung scheint zahlreiche empirisch belegte positive Auswirkungen auf die Überwindung des Burnout-Syndroms zu haben. Es stärkt die emotionale Stabilität und führt zu einer proaktiven Grundhaltung, die Gefühle von Ohnmacht und des Ausgeliefertseins vorbeugen. Und das sind sozusagen jetzt der Absatz zu individueller Resilienzstärkung in einer Grafik. Und alles fängt letztendlich an mit einer Pause. Da oben steht so Pause. Und ohne dass wir eine Pause machen, also kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen aus unserem ständigen immer weiter dranbleiben. Wir müssen einfach mal zur Ruhe kommen. Und dann kreieren wir sozusagen, oder dadurch bekommen wir erst einen Raum für Bewusstheit. Also erstmal alles fängt mit einer Pause an, mit Nichtstun. Und das ist einfach auch ja, das Potenzial von Muße und ja, Faulheit. Da steht Achtsamkeit. Das kommt aus der buddhistischen Psychologie, hat jetzt so an sich aber das Konzept eine ziemliche breite Popularität gewonnen, wird auch im klinischen Kontext erfolgreich eingesetzt, und Achtsamkeit kann man vielleicht so beschreiben wie so eine Art Metabewusstsein oder so, dass man bewusst wahrnimmt, welche Prozesse laufen bei mir gerade eigentlich. Also so ist es eine verfeinerte Art von Selbstwahrnehmung, und es ist erstmal wahrnehmen ohne zu bewerten, und diese Fähigkeit der Achtsamkeit hat deswegen so eine Schlüsselfunktion, weil sie einen inneren Raum schafft, um handeln zu können. Und es geht zum Beispiel darum, ich sehe meine Emotionen, ich bin sauer, oder ich sehe, ich bin müde, oder ich habe, und wenn ich das bewusst wahrnehme, dann gehe ich nicht sofort mit der Emotion mit oder mit dem Gedanken, sondern ich habe da so eine Lücke zwischen. Das ist dieses bewusste Wahrnehmen. Und dadurch, dass diese Lücke, diese Achtsamkeit da ist, kann ich bewusst auswählen, will ich jetzt mit der Emotion mitgehen oder nicht, oder mit dem Gedanken mitgehen oder nicht. Und dadurch habe ich einfach eine größere Möglichkeit, strategisch zu handeln. Eigentlich einen erhöhten Grad von Freiheit zu handeln. Und Achtsamkeit spielt deswegen eine besondere Rolle als eine Qualität, die man kultivieren kann. Das Schöne daran ist, das hat nichts mit irgendwie genetisch, so ich habe jetzt so und so viel Achtsamkeit oder so, sondern das ist einfach eine Fähigkeit, die man, je mehr man es übt, desto leichter fällt es einem auf. Das kann man kultivieren wie eine physische Übung. Da steht Lebensverbundenheit. Ich hatte das ja auch schon mal mit Emotionen und mit Körperlichkeit vorhin nochmal so anklingen lassen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass wir uns ja unsere Körperlichkeit wieder aneignen und darüber eben halt auch Zugang zu unseren Emotionen bekommen. Das sind ganz wichtige Schritte. Natur an sich oder Verbindung mit der Natur, gibt es viele Studien darüber, wie heilsam das ist. Hat sich in den letzten Jahren auch nochmal viel mehr, ist das nochmal so wissenschaftlich rausgekommen irgendwie. Und Raum, da geht es darum, dass wir uns den Raum wieder aneignen. Also in dem ersten Bereich Raum für Bewusstsein schaffen, geht es erstmal darum, Sicherheit zu schaffen und Stabilität, damit wir in den nächsten Schritt Reflexion gehen können. Raum kann zum Beispiel sein, ich richte mir mein Zimmer schön ein oder ich komme in meiner Stadt mal richtig an oder in meinem Viertel richtig. Und dadurch, dass ich auch mir so eine Art von Sicherheitsanker so schaffe, schaffe ich eine gute Basis, um in den nächsten Schritt zu gehen. Das ist die Reflexion. Da geht es erstmal darum, Prädisposition, das ist ein Fremdwort für, was uns eigentlich geprägt hat. Also wer sind wir eigentlich? Und dadurch, dass wir da gucken, lernen wir besser unsere Muster kennen, wie wir in Stress reagieren. Also was familiär irgendwie oder Leistungsethos, kulturell gesehen, andere Sachen, geschlechtliche Sozialisierung und so weiter und so fort. Da liegen viele wichtige Informationen für uns. Dadurch, dass wir uns selbst besser kennenlernen, woher wir kommen, finden wir auch besser Wege, mit unseren eingeschliffenen Verhalten besser umzugehen. Stressoren und Kraftquellen, das ist eine Übung, da guckt man einfach, was stresst mich, was gibt mir eigentlich auch Kraft und dass man Stressoren guckt, wie kriege ich die weniger und gleichzeitig aber auch Kraftquellen, wie kann ich das, was mich nährt und powert, mehr werden. Aktivistengeschichte, da geht es um die Bewertung unserer eigenen politischen Projekte, die wir gemacht haben. Also was hat mir eigentlich gut getan in Kampagnen oder in Gruppen und was hat mir vielleicht nicht gut getan und will ich vielleicht auch nicht wieder machen. Und dadurch, dass ich mir das auch bewusst eingestehe, kann ich irgendwie auch Wege finden, wie ich für mich persönlich auch heilsamer, besser Politik machen kann. Und Bewertung und Beschneidung, da benutze ich immer ein Bild von Blumenstrauß. Wenn Blumenstrauß ein paar welke Blumen drin sind, wenn man die welken Blumen wieder rausnimmt, dann sieht der Strauß wieder schön aus. Und genauso ist es halt auch mit dem politischen Aktivismus, wenn man länger politisch aktiv ist, da kommt immer wieder was zu, noch was und noch was und noch was. Manchmal muss man auch bewusst sagen, okay, ich sortiere da mal ein paar welke Pflanzen, welke Blumen aus und dann habe ich wieder die Kraft für die Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, nämlich Fokussierung, also auf das, was ich persönlich erreichen will. Bei Zielen, da geht es darum, dass ich auch für mich persönliche Ziele finde, was brauche ich eigentlich zum langfristig politisch aktiv sein? Also brauche ich mehr Zeit mit meinen Freunden oder mit meiner Familie oder muss ich mal einen Weg finden, irgendwie ökonomisch mich mal stabiler aufzustellen oder wie sieht das mit Zeit an sich aus? Dadurch, dass man sich Ziele setzt, kann man die auch erreichen. Aber wenn man sich keine Ziele setzt, dann läuft man Gefahr, dass man immer so schwimmt. Deswegen hilft einem das. Aufmerksamkeitsökonomie, da geht es darum, was lenkt mich eigentlich ab und was brauche ich wirklich? Also von Medien und dass ich da auch mal aussortiere. Ja, Zeitmanagement gibt es auch. Also Zeit ist so das Wertvollste, was wir haben. Wo widmen wir unsere Zeit? Und dann geht es nach dem Fokus, geht es zu Balance. Und da geht es darum, nachhaltiger Lebensstil sind ganz banale Sachen, die aber extrem wichtig sind, wie genug trinken. Dann trinke ich immer Wasser, wenn ich das sage. Aber weil unser Gehirn zum Beispiel 90% Wasser ist und wenn man irgendwie zu wenig trinkt, dann funktioniert das mit der Aufmerksamkeit nicht so gut. Und genauso ist es mit B12-Mangel oder Eisenmangel und solche Sachen. Ja, Zink, das sind so Sachen, die sind banal, aber die können halt einen krassen Effekt haben, wenn es denn nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte.
Timo, ja. Essen ist ganz wichtig.
Yes, auf jeden Fall. Ohne Essen geht es gar nicht.
Die Psyche ist Essen wichtig.
Ja. Essen und Fett. Fett finde ich auch ganz lecker. Essen brauche ich. Ohne den geht es nicht. Und Spiritualität ist nicht so ein linkes Kernthema, aber ich habe das da aufgeschrieben, weil mir das ein Anliegen ist, das auch emanzipatorisch zu framen. Und für mich ist das ein persönlicher Zugang zu Sinn. Also was gibt mir persönlich Sinn und wo fühle ich Verbundenheit? Also es gibt Leute, die finden das irgendwie bei einer Yoga oder beim Kampfsport, die anderen haben das beim Gärtnern oder beim Wandern und andere Leute lesen philosophische Abhandlungen und sind da glücklich bei.
Oder sie gehen in die Kirche.
Oder sie gehen in die Kirche. Genau. Und aber das ist an sich eine Kraftquelle, die individuell ist. Und man kann das vielleicht so sehen, das ist eher wie eine Kunst als eine Wissenschaft. Also so, da gibt es jetzt kein fertiges Rezept für. Und radikale Akzeptanz, ganz zum Schluss, da geht es letztendlich um Selbstannahme oder Selbstliebe. Und das ist für die individuelle Widerstandsstärkung ganz, ganz wichtig. Einfach, oder das ist für mich ein Kernding, weil uns das aus dieser Verwertungslogik und immer, wir optimieren uns selbst oder wir machen jetzt bei nachhaltigem Aktivismus und dann auch mal wieder Optimierung und so weiter und so fort, dass wir uns einfach annehmen, so wie wir sind und dass wir Liebe und Anerkennung und unsere Bedürfnisbefriedigung qua Geburt verdient haben. Verdient ist dieses schon dieses falsche Wort irgendwie oder die falsche Logik, sondern oder irgendwie, ja, dass es ein Geburtsrecht ist. Und ich glaube, das ist halt einfach ein lebenslanger Prozess, irgendwie sich auch lernen, selbst anzunehmen. Und da ist auch ganz viel Kraft drin, irgendwie für den langen politischen Atem und auch um eine Balance zu finden. Und da schließt sich das sozusagen in der Mitte. Heilung steht da. Und da geht es halt darum, dass halt auch die Verletzungen, die wir in unserer Gesellschaft erlebt haben oder in Familien und woanders, dass es einfach auch eine politische Dimension hat, sich damit auseinanderzusetzen und dass das einfach auch ein wichtiger Aspekt ist. Gut. Das sind so die verschiedenen Wege, auf individueller Ebene unsere Widerstandskraft zu stärken. Ich könnte jetzt so eine praktische Übung machen. Wie seht ihr das? Ich gucke hier gerade so im Raum, kann ich schwer lesen, die Gesichter. Ich mache das einfach mal. Ihr könnt ja einfach mal gucken, ob euch das was bringt. Also wie man seine Psyche oder Wohlbefinden beeinflussen kann. Ein zentraler Aspekt, ganz esoterikfrei, wie wir dann unseren Zugang zu bekommen, ist über unseren Atem. Mit dem Atem können wir quasi auch Einfluss auf unsere Psyche nehmen oder auf unser psychisches Wohlbefinden und wie wir atmen. Und der Atem ist sozusagen die Schnittmenge zwischen unserem Körper und unserem Geist. Und dadurch, dass wir können einfach mal aufstehen. Vielleicht. Die nicht stehen. Das war super einfach. Mir ist es ein Anliegen, dass sowas nicht nur, dass das für unsere politische Arbeit auch eine wichtige Dimension hat. Also so ruhiger und entspannter bei manchen Sachen zu sein, dadurch können wir einfach bessere Entscheidungen treffen. Und wenn wir bessere Entscheidungen treffen, dann klappt es auch politisch manchmal besser. Gut, das war es jetzt sozusagen zur zweiten Säule des nachhaltigen Aktivismus, die individuelle Resilienzstrategie. Und jetzt kommen wir zur dritten Säule, das sind die kollektiven Strategien. So, Blätter, Blätter, Blätter. So, da haben wir es. Die dritte Säule. Kollektive Resilienzstrategien. Der kollektive Resilienzbildungsprozess. Nachhaltiger Aktivismus basiert auf der Grundannahme, dass es zur gesellschaftlichen Emanzipation eine Notwendigkeit zur kollektiven Handlung und Organisierung gibt. Analog zum individuellen Resilienzbildungsprozess gibt es auch einen kollektiven Resilienzbildungsprozess. Dieser betrifft verschiedene Aspekte von Gemeinschaft und hat das Ziel, uns gemeinschaftlich widerstandsfähiger zu machen. Indem wir kollektive Ressourcen aufbauen und zur Verfügung stellen, können wir auf Krisen resilienter reagieren. Im Kern steht unsere politische Gruppe, Organisation, unser politisches Netzwerk oder Zusammenhang. Hier geht es darum, unsere Gruppenstrukturen zugänglicher und ermächtigender zu machen, gemeinsame Visionen zu entwickeln, unsere Gruppenkommunikation und Gruppen- und Entscheidungsstrukturen zu verbessern, solidarökonomische Strukturen aufzubauen und sowie auch unsere Erfolge gemeinsam zu feiern. Unsere politische Gruppe ist eingebettet in soziale Bewegungen. Auf dieser Ebene wird im kollektiven Resilienzbildungsprozess unsere Widerstandskraft durch Aktivistinnen, Trainerinnen und Bewegungsarbeiterinnen gestärkt. Ferner geht es darum, kollektive Strukturen für einen achtsamen Umgang miteinander aufzubauen, wie Räume für Achtsamkeit und Stille, Moderations- und Mediationsstrukturen, Unterstützungsstrukturen für traumatisierte und Psychiatrieerfahrene sowie für nachhaltigen Aktivismus allgemein. Unsere Gesellschaft als Ganzes beeinflusst ebenfalls den kollektiven Resilienzbildungsprozess. Der Abbau von sozialer Repression, wie zum Beispiel Hartz IV und die Einführung einer sozialen Grundsicherung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, würde sich positiv auf die Ressourcen von Aktivistinnen auswirken. Genauso wie die Ausdehnung von Gemeingütern. Lebendige gesamtgesellschaftliche Visionen oder Utopien können die Widerstandskraft von Aktivistinnen stärken. Hier sieht man nochmal so ein bisschen so die Ebenen. Also im Kern geht es darum, was wir für unsere Gruppe machen können. Ja, da hatte ich schon einige Sachen erwähnt und ich glaube, es geht auf jeden Fall darum, wichtig, dass wir passende Entscheidungsstrukturen haben, dass wir besser miteinander kommunizieren und auch, wie wir mit Konflikten in Gruppen umgehen. Weil gerade, wenn Konflikte nicht konstruktiv ausgetragen werden oder immer gedeckelt werden oder andere Sachen, das sind halt auf jeden Fall Ausbrennfaktoren, die Leute ja, frustrieren und dass man da Wege findet, wie kann man damit besser umgehen. Bewegungsstrategien an sich, das sind meistens so Spezialisierungen, also wie zum Beispiel Skills for Action, die machen Aktionstrainings und sorgen dafür, dass dadurch die Bewegung an sich widerstandsfähiger ist oder es gibt Mediations- und Moderationskollektive, die irgendwie besser dafür sorgen, dass in der Kommunikationsfluss besser in Bewegung funktioniert. Und so gesehen, oder eine Foki oder Küfa zum Beispiel, Essen für den Widerstand, ohne Essen geht gar nichts. Und das sind halt alles, oder Archive zum Beispiel, die unser kollektives Gedächtnis sind für die Bewegungsgeschichte. So gesehen, es gibt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen halt Sachen, die halt uns in der Gesamtheit als Bewegung dadurch stärker machen. Und dass wir gucken, wie können wir das stärken und auch ausbauen. Also es geht nicht darum, nur den Status quo zu bewahren, sondern es geht einfach auch darum, wie kriegen wir unsere Strukturen insgesamt stärker, damit wir mehr schaffen, also mehr Transformationen der Gesellschaft hinbekommen. Und Strategien für die gesamte Gesellschaft, da ist halt im Kern geht es um die soziale Frage. Also also ich habe mal eine Umfrage gemacht, so von ungefähr 100 Aktivistinnen. Also ich habe so eine kleine Tour gemacht und dann so Fragebögen mal gemacht, wo drückt so der Schuh. Und ökonomisch, wie kriege ich eigentlich die Balance hin zwischen Geld verdienen und meinem Engagement und wo ist eigentlich meine soziale Sicherung? Das war bei ganz, ganz vielen ein dicker Punkt. So, und deswegen ist halt so bedingungsloses Grundeinkommen, ja, wenn es eins wirklich wäre, was auch den Namen verdient, wäre das halt für viele Leute, wird ganz viel Potenzial oder Zeit auch freimachen für ja, sich mehr woanders einbringen. Oder ein besserer Mindestlohn, jetzt nochmal so gewerkschaftlich nochmal das nochmal durchdenken. Also wenn der Mindestlohn wirklich signifikant steigen würde, das wird halt, weil ganz viele Leute von uns sind alle im Niedriglohnsektor, überall mit prekären Jobs irgendwie wurschteln wir uns durch. Und da halt einfach auch weiterzukommen, das macht gesamtgesellschaftlich wirklich was aus. Und gleichzeitig auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die Kraft von Visionen und Utopien. Da gibt es jetzt auch ein Revival, da kommt auch immer wieder mehr, es gibt mehr Publikationen zu dem Feld und dass wir halt einfach auch, Befreiung neu denken, dass wir uns vorstellen können, dass die Welt auch anders funktioniert. Weil nur wenn wir auch wirklich uns Sachen vorstellen können, dann können wir auch die Ziele erreichen. Aber und deswegen ist einfach die Kraft von Utopien ist nicht nur einfach, das ist einfach auch ein Möglichkeitsbewusstsein. Also, dass wir von dem technischen Stand, was wir haben, von dem Reichtum, von dem Wissen und dass es einfach auch möglich ist, eine andere Gesellschaft zu haben. So, und dass wir da die Sachen auch kollektiv weiterentwickeln, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt könnte ich noch... wie sieht denn das aus mit eurer Energie?
Was?
mit eurer Aufmerksamkeitsspanne. Seid ihr noch bereit für zwei kleine kurze Texte oder wollen wir jetzt schon ein bisschen diskutieren oder irgendwie so?
Ich wollte da was sagen.
Ja.
Warte mal. Okay.
Ja. Ja, dann lese ich einfach nochmal so zwei kurze Texte einfach nochmal vor. Die sind auch nicht so lang. Die das Ganze nochmal so ein bisschen framen. Orte und Räume für Rückzug und Erholung, für Achtsamkeit und Stille. Orte für Rückzug und Erholung haben verschiedenste soziale Bewegungen geschaffen und hatten immer schon eine strategische Bedeutung für Reflexion und zum Kraftschöpfen. In der Frauenbewegung gab es das Mice Castle in England, wo sich die Suffragetten von ihren Strapazen der Hungerstreiks und Gefängnisaufenthalte erholten. In den Niederlanden haben anarchistische Jugendgruppen 1933 ein Kartoffelfeld gekauft, was seitdem ein Zeltplatz für die Bewegung ist. Bis heute finden dort das jährliche anarchistische Treffen Pinksterlandtage statt. Der am Naturschutzgebiet gelegene Campingort Camperterrain to the Freiheitsbesinnung, Zeltplatz zur Freiheitsbesinnung, ist bis heute traditionell alkohol- und drogenfrei. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine reiche Geschichte von Orten in der Natur, wo Menschen aus der sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen Bewegung sich fernab vom Konsum- und Verzehrzwang treffen und erholen konnten. Auch wurde hier viel debattiert und reflektiert und wichtige Entscheidungen getroffen. Historisch gesehen sind die Naturfreunde mit ihren Berg- und Wanderhütten, den sogenannten Naturfreundehäusern, als eine der bedeutendsten sozialistischen Arbeiterkulturorganisationen interessant. Mit seinen kostengünstigen Wanderaktivitäten ermöglichte der Verein damals vielen Arbeiterinnen, eine echte Urlaubsfahrt zu erleben. Erstmals. In der anarchistischen Bewegung gab es zum Beispiel die Bakunin-Hütte der FOD zwischen Thüringer Wald und Rhön bei Meiningen, wo überregionale Veranstaltungen, Seminare, Feste und Zeltlager stattfanden. Im Stuttgarter Raum gab es die Waldheim-Bewegung mit dem Clara-Zetkin-Haus und anderen Waldheim aus der linkssozialistischen Arbeiterinnen- und proletarischen Frauenbewegung.
Genau,
ja, auf jeden Fall. Die gibt es auf jeden Fall.
Kann man hingehen.
Ja. Das ist schön. Die Bakunin-Hütte gibt es übrigens auch noch. Also so, ja, genauso wie zum Beispiel Pinksterlandtagen oder so. Und, genau. Ja, und jetzt ganz zum Schluss nochmal, was zu gesellschaftlichen Visionen oder Utopien, hatte ich auch schon mal ein bisschen was anklingen lassen. Eine gesellschaftliche Vision oder Utopie kann eine Ressource sein, die soziale Veränderung antreibt und Bewegungen widerstandsfähiger und resilienter macht. Es ist schwer, für etwas zu kämpfen, was du dir nicht vorstellen kannst. Um langfristig für gesellschaftliche Veränderung aktiv zu sein, reicht es nicht nur zu wissen, was du nicht willst. Es reicht auch nicht, einfach nur endlos gegen den Status quo zu protestieren. Dabei handelst du kontinuierlich im reaktiven Modus, was anstrengend, demoralisierend und unkreativ ist. Es scheint dabei so, als würden wir das Spiel der anderen spielen. Gesellschaftliche Visionen und utopisches Denken können uns helfen, den Status quo zu delegitimieren, uns vom realpolitischen Alltagsgeschäft zu lösen, und sie fungieren wie ein Fixstern am Horizont. Utopien unterstützen uns dabei, auf Kurs zu bleiben, obwohl wir sie scheinbar niemals physisch erreichen werden. So ist die Gefahr der Korrumpierung im politischen Alltagsgeschäft viel höher, wenn wir über keine utopischen Ressourcen verfügen, die uns in schwierigen Situationen Halt und Orientierung schenken. Gesellschaftliche Visionen sind notwendig, um unsere Sinne und Vorstellungskraft auszuweiten und so unsere Strategien zu verbessern, um von hier nach dort zu kommen. Ja.
Erstmal klatschen.
Ja.